Hallo und herzlich willkommen beim Ballestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns um den Afrika Cup 2024. Unser Korrespondent Kurt Wachter ist in der Elfenbeinküste beim Turnier dabei und wird uns einige Eindrücke, die er bisher sammeln konnte, liefern. Bevor es damit losgeht, hat mein Kollege Nicolas Lendl noch einige Fakten zum Turnier zusammengetragen.
Der Afrika Cup ist die Kontinentalmeisterschaft des afrikanischen Kontinents, ausgerichtet vom Afrikanischen Fußballverband. 1957 wurde er ins Leben gerufen, damals aber mit insgesamt nur drei Teams. Seit 1968 findet die Endrunde alle zwei Jahre statt. Seit 2013 wird immer in ungeraden Jahren gespielt, damit es nicht dasselbe Jahr wie eine WM oder eine EM fällt. Jetzt ist er aber zweimal hintereinander in geraden Jahren ausgetragen worden. 2022 wegen der Corona-Pandemie, ein Jahr später und nur noch die 34. Ausgabe des Afrika Cups musste um ein Jahr verschoben werden, aufgrund monsunartiger Niederschläge im Gastgeberland Elfenbeinküste. Deshalb findet nun die 34. Ausgabe erst zu Jahresbeginn 2024 und nicht im Sommer 2023 statt. Mit dabei sind dieses Jahr insgesamt 24 Teams, gespielt wird in 6 Gruppen und danach geht es im gewohnten K.O.-Modus weiter. Der aktuelle Titelverteidiger ist Senegal, die im Finale gegen Ägypten ihren ersten Titel holten, und zwar im Elfmeterschießen. Der Afrika Cup ist auch die Kontinentalmeisterschaft, bei der die meisten Endspiele vom Elfmeterpunkt entschieden wurden. Natürlich sind auch dieses Mal zahlreiche Stars dabei, die man aus den europäischen Top-Ligen kennt, wie unter anderem Victor Osimhen, Achraf Hakimi, Siro Kirassi und Mohamed Salah, der sich jedoch verletzt hat und frühestens erst im Halbfinale wieder zurückkehren könnte. Und auch die heimische Bundesliga ist mit insgesamt 6 Spielern vertreten. Der Rekordspieler beim Afrika Cup ist Rigobert Song mit insgesamt 36 Spielen. Der Kameruner hat insgesamt an 8 Endrunden teilgenommen. Auch das ist Rekord. Rekordtorschütze ist mit Samuel Eto'o ein weiterer Kameruner. Der Ex-Stürmerstar von Barcelona und Inter Mailand erzielte insgesamt beim Afrika Cup 18 Treffer. Mit insgesamt 7 Titeln ist Ägypten der Rekordsieger. Das Finale des diesjährigen Afrika Cups findet am 11. Februar um 21 Uhr statt.
Das war Nicolas Lendl. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Kurt Wachter, der direkt aus der Elfenbeinküste für uns berichtet.
Hallo Kurt, danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview.
Ja, hallo Simon. Ja, klar, dass ich da dabei bin.
Gib uns mal einen ersten Eindruck. Wie geht's dir? Wie ist die Lage vor Ort? Wie sind die Abläufe? Kurze Schilderung bitte.
Ja, okay. Also ich bin jetzt eine Woche da, also in Côte d'Ivoire, also Elfenbeinküste. Ich bin jetzt in der dritten Stadt. Also zuerst war ich angekommen, bin ich eben in Abidjan, der eigentlichen Hauptstadt, 5 Millionen Ort. Daneben bin ich weiter nach Ouaké, weiter nördlich. Und jetzt eben bin ich aktuell in Yamoussoukro. Yamoussoukro ist diese, ja, fantastische Stadt, Hauptstadt in auch, also 250 Kilometer weg von Abidjan, wo eben, ja, so dieser Riesendom steht, der größte als der Petersdom ist, und ja, die Straßen, ich glaube, die kleinste Nebenstraße hat 4 Spuren. Also so sehr, sehr eigenartig, aber auch irgendwie, ja, spannend und interessant. Und ja, also ist von der Organisation her, würde ich sagen, ist es einer der besseren Afrika Cups. Also auch wenn man das vergleicht mit Kamerun vor 2 Jahren, wo einfach wenig funktioniert hat. Hier gibt's einfach relativ gute Betreuung für die Journalisten, Journalistinnen. Die Media Shuttles sind eingerichtet. Es gibt Verpflegung in den Medienzentren. Genau, also in dem Sinn sind es eigentlich gute Bedingungen hier.
Das heißt, du als Journalist bist du in einem Hotel, wirst dann von einem Bus zu den Spielen abgeholt.
Nein.
Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also in Kamerun zum Beispiel gab es überhaupt keine Media Shuttles, hat man einfach schauen müssen, wie man in eine andere Host City kommt. Genau, und hier ist es eben, zumindest zu einigen der Spiele gibt es eben diesen Media Shuttle, aber eben alles andere ist natürlich selbst organisiert. Also ich war jetzt eben auch in Bouaké, das ist eben die zweitgrößte Stadt, und da habe ich eben ein Hotel gebucht, und das hat dann eben nicht hinkaut. Also am Abend um 10 ging da dann irgendwie die Suche los, einfach wo es einfach noch einen Ort zum Schlafen gibt. Also es gibt natürlich keine Medienhotels oder irgendwas, außer natürlich für die ganz Großkopferten. Aber es ist natürlich eigentlich alles selber organisiert, und man muss sich schon natürlich durch Fragen und organisieren, wie man da die Logistik bestreitet.
Dieses Spiel in Bouaké war ja dann auch gleich ein ganz besonderes. Vielleicht kannst du da auch mal ein paar Eindrücke schildern und auch ein bisschen zu den Hintergründen erzählen.
Genau, also Bouaké war eben das Zentrum der Auseinandersetzungen während dem Bürgerkrieg. Also der war von 2002 bis 2007, und dann mit einer neueren Aufflammen bis 2011. Aber Bouaké war praktisch die Hauptstadt der Rebellen, also dieser Nouvelle-Force. Die eben Bouaké einfach erobert haben, gewaltsam, und von dort aus eben ihren Widerstand gegen die Regierungstruppen im Süden organisiert hat. Und eben das Stadion war eben dann auch Ort für Trainings. Es gibt einige, die, also das habe ich nicht ganz verifizieren können, aber dass es sogar einfach Erschießungen gab von Soldaten und Militärs, also von Regierungssoldaten im Stadion. Und jetzt eben Jahre später, 2007, war dann eben praktisch das Ende vom Bürgerkrieg, und eben mit einem symbolischen Spiel auch. Das war damals ein Afrika Cup Qualifikationsspiel, Côte d'Ivoire gegen Madagaskar, und Drogba damals an der Höhe, auf der Höhe seiner spielerischen Exzellenz. Genau, der hat es einfach dann geschafft, das Spiel nach Bouaké zu bringen. Und es war dann eben so dieser symbolische Ausdruck für das Ende des Bürgerkriegs, dass eben Leute, die eben kurz davor noch gegeneinander gekämpft hat, da gemeinsam das Team unterstützt haben. Unter diesem Gesichtspunkt und unter dem Kontext hat eben jetzt auch dieser Afrika Cup oder die Spiele dann in Bouaké statt. Genau.
Du hast mir geschrieben, ja auch seit 2011 herrscht jetzt zwar ein dauerhafter Frieden, aber der Medienbus wurde trotzdem von einer bewaffneten Einheit begleitet. Wie viel spürt man noch von diesem Konflikt?
Ich glaube, dieser Konflikt, der ist, glaube ich, also wirklich zu Ende. Also gibt auch wenig Anzeichen. Es gibt andere Konflikte, leider. Also nicht nur in Côte d'Ivoire, sondern eben auch in den angrenzenden Ländern im Norden, also vor allem Mali und Burkina Faso, wo eben dschihadistische Gruppen aktiv sind. Es hat 2016 auch in Grand Bassam, das ist ein Touristenort, wo eben auch viele Franzosen Urlaub machen, hat es einen Anschlag gegeben. Genau, und das sind dann eher wieder diese salafistischen, islamistischen Gruppen, die zu Gewalt, also die Terror verüben. Aber eben 2016, kann man sagen, war dieser letzte größere Anschlag. Und Gott sei Dank, muss man sagen, oder wem immer man danken will, aber eben Côte d'Ivoire ist noch eben im Verhältnis eben zu anderen also zum Beispiel jetzt aktuell mit Burkina, also sehr, noch verschont von diesen Auseinandersetzungen und einfach, relativ offen und frei und angenehm als Land auch zu bereisen.
Die Elfenbeinküste Côte d'Ivoire als Gastgeber hat ja bis zu 1 Milliarde Dollar in die Infrastruktur, in Stadien, in die, das Ganze rund um diesen Afrika Cup investiert. Ist das auch so die Idee, dass man sich als befriedetes Land präsentieren will, dass man sich als Wirtschaftsstandort zeigen will, dass man sich als Ort präsentieren will?
Genau, also ich glaube, das ist eben glaube ein Beweggrund für viele Ausrichter von Großevents, dass da eben öffentliche Gelder, staatliche Ressourcen einfach in so ein Event fließen, das dazu dienen soll, natürlich eben nach außen zu wirken, eben ein Bild eben von Aufschwung, eben es gibt ein hohes Wirtschaftswachstum wieder. Es gibt eben die Infrastruktur ist einfach relativ, also auch die Straßen zum Beispiel. Also es gibt einfach wenige Länder in Afrika, zumindest südlich der Sahara, die eben so ein Straßennetz haben. Also genau, man will sich eben als modern, als eben auch mit dieser, also auch die multiethnische Verfassung von dem Staat, also es wird immer in den öffentlichen Broschüren wird es immer betont, eben 50 Ethnien, eben so eine Art Multikulturalismus. Also das wird dann schon eben über diesen Event transportiert und der wirkt eben nach innen und natürlich auch nach außen an potenzielle Investoren etc.
Mhm. Schauen wir jetzt mal aufs Sportliche. Du hast schon einige Spiele verfolgt. Beginnen wir vielleicht mit der Elfenbeinküste, die ja eine sehr große Generation hatten mit den Touré-Brüdern. Drogba hast du schon angesprochen. Wie ist der Gastgeber in dieses Turnier gestartet? Wie geht's ihnen jetzt nach der Vorrunde?
Ja, also ich glaube, der Start gegen Guinea-Bissau, da war alles noch okay, da war ein Sieg dabei. Dann eben gegen Nigeria diese knappe Niederlage durch das Tor von Victor Osimhen. Und dann eben der totale Tiefschlag. Ich habe das dann eben nicht direkt im Stadion erlebt, weil ich da eben in Ouaké war. Ich war hier, in Yamoussoukro. Mhm. Und wo sie dann diese 4-0 gegen Äquatorialguinea verloren haben. Und genau, ein Albtraum sozusagen auch für die Leute hier, die eben nach wie vor so ein Selbstverständnis haben. Wir sind eine große Fußballnation. Wir haben 2015 war das, glaube ich, zum letzten Mal hat Côte d'Ivoire den Afrika Cup gewonnen. Und dann eben ein Team wie Äquatorialguinea, einfach das, ich weiß nicht, minimal, also sehr klein ist, kaum Fußballkultur hat, aber die natürlich nicht zu unterschätzen sind. Die waren schon im Halbfinale beim Afrika Cup im eigenen Land. Also genau, und da haben sie sich jetzt so mal, glaube ich, schütteln müssen. Und jetzt ganz knapp sind sie eben jetzt noch als einer der besten Gruppen Dritten weitergekommen.
Wie sind denn grundsätzlich deine sportlichen Eindrücke vom Turnier? Also es gibt einige Underdogs, die für Überraschungen gesorgt haben. Es gibt viele Tore. Vielleicht kannst du da so einen Rundum-Überblick deiner Eindrücke bisher vom Turnier geben.
Genau, also was einfach total augenscheinlich ist, ist eben, dass halt eben viele Tore fallen. Also ich habe mir das eben auch kurz mal rausgeschrieben, dass eben in Kamerun, also vor 2 Jahren, waren das nach dem zweiten Spieltag beziehungsweise nach dem dritten Spieltag der Gruppe A und B waren das 48 Tore in Kamerun und hier sind es schon 78. Das spricht einfach auch dafür, dass, also sieht man auch, dass eben auch kleine Teams sich da nicht hinten reinstellen und versuchen zu verteidigen, sondern eben in die Offensive gehen. Und wenn man eben, ich habe eben Spiele von Mosambik gesehen oder Mauretanien, die jetzt eben überhaupt nicht zu den großen Fußballnationen gehören und die ja spielen absolut passablen, modernen Fußball. Also das, ja, und dieser sogenannte Gap da zwischen groß und klein, der wird halt auch hier kleiner. Und auch Kap Verde zum Beispiel als ein Ministaat mit 500.000 Einwohnern, die jetzt als Gruppensieger aufgestiegen sind, die dann auch nochmal gegen, also ihr letztes Spiel da unentschieden gespielt haben gegen Ägypten mit Brian Teixeira als Torschütze, der ist schon Graz-Spieler. Also das ja, ist super anzuschauen und macht Spaß. Und ich glaube, das ist irgendwie auch bei den Journalisten, Journalistinnen, Kollegen ist es einfach schon ja, augenscheinlich, dass das einfach eines der besseren Turniere ist.
Reden wir noch kurz auch so über die Top-Stars vielleicht. Jetzt Mo Salah hat sich ja verletzt. Ich glaube, Emilio Nsue von Äquatorialguinea führt, glaube ich, die Torschützenliste an, wenn ich das richtig recherchiert habe. Er
Genau.
spielt in der dritten spanischen Liga. Wie ist das Star-Niveau, sage ich mal, bei diesem Turnier in diesem Jahr? Gibt es da viele große Namen oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich glaube, die Stars, die man zumindest in Europa kennt und natürlich die auch hier die Stars sind, also eben wie eben
Mo Salah.
Genau, Mo Salah oder Kudus von Ghana, der bei glaube West Ham da einfach eine super Saison spielt. Wir haben Victor Osimhen einfach von Napoli, der eben auch zum afrikanischen Spieler des Jahres gewählt worden ist. Genau, wir haben Guirassy, der gestern da in Yamoussoukro den ersten Einsatz hatte. Naby Keita, okay, ist ein bisschen die Zeit vielleicht vorbei, aber eben ich sehe schon, dass oder eben auch Tapsoba, der Leverkusen-Spieler bei Burkina gestern, also einige der, also auch die Leute sind alle da, also das war ja in früheren Jahren oder vor 10, 15 Jahren weniger der Fall, dass da einfach noch mehr Angst war, da den Arbeitgeber zu verschrecken und einige haben dann einfach abgesagt. Und nein, also ich sehe, die sind da, aber was schon dann auffällt, ist, dass die dann auch nicht immer sofort spielen, dass man eben sieht, dass halt das Team sozusagen die wichtigste Einheit hier, also bei diesem Turnier ist oder bei vielen Mannschaften und die Stars dann gar nicht so in den Vordergrund gerückt werden oder eben später auch erst eingetauscht werden etc. Also es ist so eher das viel gesagte Kollektiv, das da, glaube ich, wichtiger ist für den Erfolg und nicht Einzelleistungen.
Du hast das gerade angesprochen, diese Debatte über welcher europäische Verein wen abstellt oder wie groß die Sorgen sind, dass sich ein Superstar verletzen könnte, gibt es dieses Jahr weniger. Aber trotzdem fehlt eigentlich in Europa meines Eindrucks nach die Aufmerksamkeit für das Turnier. Also es gibt keine Spiele im Free-TV zu sehen und auch die Berichterstattung muss man eher suchen, als dass sie überall zu finden ist. Teilst du auch diesen Eindruck und was sind da die Gründe dafür?
Ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied. Also ich in den WM-Jahren, also wenn eine FIFA-WM gespielt wird im gleichen Jahr und wenn ein Afrika-Cup ausgetragen wird, gibt es einfach eine höhere Aufmerksamkeit, eine mediale. Eben heuer, ich meine, kriegt jetzt nicht ganz so mit, wie das in Österreich oder in Europa ist, aber es ist dann halt oft, dass dann auch irgendwie diese Nebenstories, wie eben dieses Problem der gambischen Mannschaft, das kommt eben in die Zeitung und eben irgendwelche Spielergebnisse oder Tabellen, die findet man ja nicht. Genau, und dieser Blick in den Süden ist wahrscheinlich nach wie vor etwas, ja, einfach europäisch geprägt, dass es halt nicht ganz so wahrgenommen wird, welche Dimension einfach dieses Turnier hat. Aber ich glaube eben, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, was einfach in Europa passiert, weil ich glaube, Afrika selber ist es ein Riesenkontinent auch inzwischen, glaube, ja, über 1 Milliarde Menschen. Und da ist es natürlich absolutes Thema und genau, also das ist auch ein afrikanisches Event, das eben hier rezipiert wird und vielleicht weniger eben in Europa.
Genau, vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz einen Einblick geben, wie ist die Stimmung vor Ort? Gibt da viele Public Viewings oder werden Fernseher in allen Lokalen sind in allen Lokalen vorhanden und es
Genau.
kommen viele Leute und feiern Musik? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es fängt schon bei den Shows an im Fernsehen, also die ja da natürlich 24/7 laufen, wo die ganzen ehemaligen Stars wie eben Roger Millar und auftreten und die eben auch Showbands in den Fernsehshows haben, also mal die Sache und dann eben auf den Straßen. Also es gibt in jeder Stadt diese großen Fête de la Cannes, also eben so Public Viewings, wo es eben Essensstände gibt, Großbildleinwände, Merchandise und alles. Und dann gibt es einfach ja Tausende so improvisierte Orte, wo eben Fußball geschaut wird. Also teilweise auch noch mit Röhren-TV-Geräte, einfach irgendwelche Shops, Geschäfte, kleine Restaurants, die das einfach anbieten und eben die Farben von Côte d'Ivoire, das Orange, Weiß und Grün ist eben omnipräsent und ich weiß nicht, irgendwer muss da ganz viel Geld verdient haben, entweder in China oder hier, der diese ganzen Flaggen und das ganze Merchandise hergestellt hat. Das ist einfach unglaublich. Also massiv.
Und reisen auch viele Auswärtsfans, wie es bei einer Euro ist, zum Beispiel durch die Elfenbeinküste, sieht man sowas auch?
Also es gibt schon natürlich ja einfach Fanreisen oder organisierte Fanreisen, die teilweise eben auch von den Verbänden mitorganisiert werden. Mein Eindruck ist aber eher, dass das Gros der Zuschauer, Zuschauerinnen im Stadion einfach von den Communities kommt. Das ist ja wieder ein Glücksfall vielleicht für Côte d'Ivoire, eben als ehemaliges oder inzwischen wieder wohlhabendes Land. Sind da ganz viele Einwanderer, Arbeitsmigranten gekommen, eben aus den Nachbarländern, aus Burkina Faso, Mali, Guinea, und dass man das einfach auch spürt, oder Senegal, dass es eben ja so Autoparaden mit senegalesischen Flaggen gibt, weil es einfach eine senegalesische Community da gibt und das sind nicht unbedingt einfach Fans, die jetzt halt direkt davon aus Dakar oder so angereist sind. Genau.
Ich habe gelesen, dass die Kartenpreise so hoch sind, dass es sich viele gar nicht leisten können. Ist das auch dein Eindruck? Sind die Stadien trotzdem gut besucht und die Stimmung dementsprechend gut?
Ist, ich glaube, unterschiedlich. Also eben in Abidjan, da gibt es einfach diese zwei Stadien. Es gibt das eine, benannt nach dem Staatsgründer Félix Houphouët-Boigny, das kleinere Stadion, das zentral gelegenere. Und das ist einfach, finde ich, passabel gefüllt. Und das neue außerhalb der Stadt mit 60.000 Fassungsvermögen, da sieht es irgendwie schütterer aus.
Liegt
In
das an den
Ouaké,
Stadien, an den Ticketpreisen? Entschuldigung, kurz.
ja, also ich, das kann ich jetzt nicht ganz so Also ich weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es gibt eben, glaube, das erste Problem war überhaupt einmal an Tickets zu kommen. Die CAF, also der Afrikanische Fußballverband, da bestanden, dass es irgendwie nur über Online-Ticketing laufen soll. Und dann hat eben haben die lokalen Organisatoren das irgendwie, weil sie gesehen haben, dass einfach wenig Leute im Stadion sind, umgedreht und haben eben so Verkaufspunkte also physische Verkaufsstellen eingeführt und dann war es sozusagen schon besser und ja, also ich denke sicher, Kartenpreise sind immer Thema, weil es dann um den Ausschluss von ja, sozial schwächeren oder ärmeren Bevölkerungsgruppen geht. Und aber man sieht schon, dass es einfach eine auch nicht ganz also so arme Mittelschicht einfach gibt. Und vielleicht ja, schauen Sie sich die halt ein, zwei Matches an, aber halt nicht alle.
Wir haben jetzt die Vorrunde hinter uns. Kannst du uns auch einen Ausblick geben, was so deine sportlichen Erwartungen betrifft, aber vielleicht auch noch ein bisschen erzählen, was für dich auf deiner Reise noch bevorsteht?
Ja, die sportlichen Vorhersagen sind schwierig. Gestern ist Algerien zum Beispiel ausgeschieden als Gruppenletzter. Also, die haben 2019 haben sie noch gewonnen, in Ägypten. Die haben 35 Spiele ab 2018 nicht verloren. Die waren einfach drauf und dran, einfach, ja, das Deutschland, von 2014 zu werden, wo jeder denkt, okay, die sind nicht mehr zu schlagen. Und jetzt sind sie komplett am Boden gegen Mauretanien. Gegen Mauretanien verliert Algerien. Also das ja, hätte sich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das auslöst dann eben im Land. Ghana, detto, zum zweiten Mal hintereinander in der Vorrunde ausgeschieden. Kein einziger Sieg, genau, das ist einfach, ja, historisch. Und drum, ja, muss man einfach sagen, ist es schwer, ja, auszurechnen. Aber klar, wir haben, also Senegal habe ich gestern gesehen. Die sind natürlich nach wie vor, ja, sehr, sehr kompakt, sehr gut organisiert. Eben Mané, aber auch eben Koulibaly hinten. Sie haben Mendy als Tormann, also, sehr, sehr ja, beeindruckend und da kann ich mir gut vorstellen, dass die sehr weit kommen. Also der Coach hat einfach gesagt, okay, sie haben 7 Spiele, das ist ihr Gameplan, also ihr Turnierplan, 7 Spiele, bis sie eben ins Finale kommen. Das ist durchaus realistisch. Marokko, klar, einfach das höchstgerankte Team. Semifinalist in Katar. Also da hätte ich jetzt auch noch wenig gesehen, was irgendwie dagegen spricht, dass die weit kommen. Ja, dann Kap Verde. Ja, die sind Achtelfinale. Das werden sie sicher überstehen. Vielleicht sogar ein Semifinalist. Wer weiß. Also genau, also das ist sehr, sehr spannend und kann man sich, ich glaube, darauf freuen. Nigeria ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
Gegen Kamerun, oder jetzt dann?
Genau, gegen Kamerun. Und ja, die sind sicher etwas höher einzuschätzen als Kamerun. Kamerun eben eine Riesenfußballnation, die aber jetzt leider schon einige Jahre einfach stagnieren und nicht mehr so wie früher einfach zu einem Turnier fahren und sagen, okay, wir gewinnen das oder wir können das gewinnen. Es war, glaube ich, 2017 das letzte Mal und da hätte ich jetzt weniger sozusagen Vertrauen, dass die weit kommen. Genau.
Gut, was hast du sonst noch auf deinen Rechercheplänen oder du schaust dir darüber hinaus auch einige spannende Orte an oder führst Gespräche vor Ort? Was erwartet dich da noch?
Genau, ich werde heute noch zurück nach Abidjan fahren, also von Yamoussoukro. Und da bin ich jetzt mit in Kontakt mit einem kleineren Fußballverein, der heißt Abidjan City FC, also der von einem ehemaligen Nationalteamspieler gegründet worden ist, die auch eine Akademie haben. Und ich schaue mir einfach nochmal dieses Thema Akademie, Ausbildung von jungen Spielern, Transfer, ein Riesenthema. Ich versuche auch nochmal mit ASEC Mimosas einen Termin zu bekommen. ASEC Mimosas ist der erfolgreichste Fußballverein hier, der eben auch diese Jugendakademie hat, die eben Leute eben wie auch Karim Konaté von Red Bull Salzburg ausgebildet haben, die eben jetzt historisch gesehen sicher die erfolgreichste Akademie im subsaharischen Afrika sind. Genau, und das hat natürlich immer auch ambivalente Elemente, eben Spielertransfer, wie was bleibt da im Land, wer profitiert. Und ich versuche noch irgendwie mit dem Camp Ägypten da in Kontakt zu bleiben. Da hat es geheißen, dass nach der Vorrunde eben eventuell auch ein Interview mit Omar Marmoush, also der Eintracht Frankfurt-Spieler, möglich ist. Aber das, genau, das darf man nicht gleich für bare Münze nehmen, aber ich werde mal versuchen oder mein Bestes geben, dass ich da einen Termin bekomme.
Ja, Kurt, vielen Dank für diese Eindrücke und ich hoffe, wir können nochmal über den Afrika Cup und deine Reise dorthin sprechen. Danke.
Ja, danke dir.
Das war ein Interview mit Kurt Wachter vom Afrika Cup 2024. Wir hoffen, der Balestra Podcast hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Im Namen der Redaktion sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast. Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.